ARD.
Welt macht China. Getrocknete Wurzeln, Blüten, Insekten sowie andere tierische Bestandteile, Nadeln für die Akupunktur. All das gehört in China für viele Menschen zum Alltag. Sie sind Teil der traditionellen chinesischen Medizin, kurz TCM. Sie verspricht Heilung durch Jahrtausende altes Wissen, durch das Gleichgewicht von Yin und Yang, durch Kräuter und Energieflüsse. Und auch bei jungen Leuten werden bestimmte TCM-Sachen beliebter. Das hier ist ganz neu, sagt die Apothekerin Mao Mao. Gefriergetrocknetes Ginsengpulver ist dieses Jahr erst auf den Markt gekommen und man kann es einfach öffnen wie Instant-Kaffee, mit Wasser aufgießen und dann trinken. In dieser Folge erfahren wir, welche Bedeutung traditionelle chinesische Medizin in China hat, gesundheitlich, kulturell und auch ideologisch. Denn TCM wird auch kritisch betrachtet. Was ist Heilkunst und was ist schlicht Glaube? Wir sind hier bei Welt macht China kein Medizin-Podcast, aber wir zeigen euch einige Beispiele. Bei uns in Deutschland ist TCM auch längst angekommen und wir erfahren, wie TCM bei uns eingesetzt werden kann. Schön, dass ihr hier bei dieser Welt macht China-Folge dabei seid. Wir entdecken jetzt erstmal traditionelle chinesische Medizin dort, wo wir sie nicht unbedingt erwarten, und zwar in einer Cocktailbar. Welt macht China gibt es in der ARD-Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Ich bin Joyce Lee. Wir fangen in einer Cocktailbar in Shanghai an, wo unsere ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt war. Hallo Eva.
Hi Joyce.
Im Zentrum der traditionellen chinesischen Medizin steht hier das Qi, also die Lebensenergie, die durch den Körper fließt. Die bewegt sich entlang der sogenannten Meridiane, also Energiebahnen, die alles miteinander verbinden sollen. Dazu kommen die Leitprinzipien der traditionellen chinesischen Medizin, wie das Zusammenspiel von Yin und Yang, also gegensätzliche Kräfte, die die Gesundheit im Gleichgewicht halten. Das ist die Philosophie. Was hat das alles, also die traditionelle chinesische Medizin, mit einer Bar zu tun? Das ist ja eine ziemlich ungewöhnliche Mischung.
Ja, das stimmt. Das ist aber auch gerade ein Trend in mehreren Städten, dass Bars aufmachen, die Cocktails mit traditioneller chinesischer Medizin anbieten. Ich war schon in Chengdu in so einer Bar und dann in Shanghai. Die in Shanghai ist optisch gehalten wie eine alte traditionelle Apotheke mit gemauerten Backsteinwänden. Und hinter dem Tresen steht ein großer Apothekerschrank aus Holz mit vielen kleinen Schubläden.
Der Besitzer der Bar hat selbst TCM an der Uni studiert und wollte jungen Leuten traditionelle chinesische Medizin mit der Bar im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft machen. Und zwar unter anderem mit Huangjiu, mit gelbem Wein und TCM. Und mit jung meint er so die, die in den 90ern und 2000ern geboren sind. Die könnten da nämlich einen Gesundheitsschnaps trinken, also Alkohol trinken, aber auf gesunde Weise. Das fand er ein interessantes Konzept und hat dann die Bar eröffnet. Er meinte aber, er könnte das nicht einfach als Medizin verkaufen. Es gibt da Regeln für Lebensmittelsicherheit in China. Er darf nicht alle Zutaten aus traditioneller chinesischer Medizin verwenden, sondern nur Zutaten, die sowohl als Lebensmittel als auch als Medizin gelten, wie zum Beispiel Goji-Beeren, rote Datteln oder Ginsengscheiben. Und im Großen und Ganzen sei das alles im Sinne von gesunder Ernährung zu betrachten. Und trotzdem meint er, müsse man bei der Dosierung einzelner Zutaten aufpassen.
Okay, und warum? Also kann das uns richtig unangenehm werden?
Ja, schon. Also der Besitzer meinte, damit sei nicht zu spaßen. Denn man müsse auf die richtigen Mengenverhältnisse achten. Zu viel sei auch nicht gut. Zum Beispiel meinte er, dass die Samen von Cassia zwar gut für Leber und Augen seien, aber Nebenwirkungen wie Durchfall haben könnten.
Oh, okay. Also ja, das muss wirklich nicht sein. Das will man nach einem Barbesuch ja eher nicht.
Nein, nein. Ich hatte toi, toi, toi keine Nebenwirkungen. Ich habe natürlich auch einen Cocktail ausprobiert. Der hieß Yin und Yang, also wie die zwei gegensätzlichen, aber sich ergänzenden Kräfte aus der chinesischen Philosophie. Und der soll gut für die innere Balance sein. Das Coole war, dass das Getränk in einem Martini-Glas serviert wurde. Und wenn man von oben drauf schaute, sah das so aus wie das schwarz-weiße Symbol
von Yin und Yang. Es gab nämlich so eine Art weißen Milchschaum, wo dann mit schwarzer, essbarer Kohle das schwarze Yin draufgemalt wurde. Auf jeden Fall ein Hingucker.
Also wenn ich mal in Shanghai sein sollte, dann musst du mir auf jeden Fall diese Bar zeigen. Wie hat denn dein Cocktail geschmeckt?
Wie Piña Colada. Also das war tatsächlich die Grundlage mit Kokosnussmilch, Ananassaft und weißem Rum. Und dann habe ich mir sagen lassen, dass als Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin noch rote Datteln und Longan mit dabei waren. Letzteres ist so eine Frucht, so ähnlich wie die Litschi, wird öfter auch die kleine Schwester der Litschi genannt.
Das klingt einfach so innovativ und das macht mich persönlich schon super neugierig. Wie kamen denn die Cocktails bei den Leuten so an?
Also die Bar scheint gut zu laufen. Ich war im Sommer zum ersten Mal in der Bar zur Eröffnung und bin dann privat nach ein paar Monaten nochmal wiedergekommen und kann sagen, die war richtig voll. Kommt bei den Leuten gut an. Auch, dass man sich beraten lassen kann von TCM-Ärzten, die in der Bar arbeiten. Und von denen kann man auch eine Cocktail-Empfehlung bekommen.
我是有一点虚，然后就是平时因为爱熬夜嘛，然后就是他会给你加一些，就是补这方面补气血的。
Eine Kundin meinte, dass sie oft spät schlafen gehe und sich deshalb etwas schwach fühle. Und deshalb habe sie etwas bekommen, was ihrem Blut- und Energiefluss helfe. Auch was mit roten Datteln und der Longanfrucht. Insgesamt findet sie es cool, dass in der TCM-Bar auch Gesundheit in der Trinkkultur eine Rolle spielt. Das wüssten junge Leute in China heutzutage zu schätzen. Und das sei sonst, wenn man in Bars und Clubs geht, eher nicht so, also eher ungesund.
Ich habe in meiner Kindheit manchmal auch traditionelle chinesische Medizin bekommen, aber die hat nicht so viel Spaß gemacht, wie du das gerade erzählt hast, Eva. Sie hat sehr bitter geschmeckt, manchmal auch ein bisschen erdig. Übrigens, in der traditionellen chinesischen Medizin gibt es ja 5 Hauptmethoden. Eine davon ist die traditionelle chinesische Arzneimitteltherapie, in der Regel mit pflanzlichen Mitteln. Und es gibt Studien, die zeigen, dass sie bei korrekter Anwendung selten Nebenwirkungen hat. Nun gut, die traditionelle chinesische Medizin hat es also in die Barszene geschafft. Nimm uns mal mit in eine Apotheke in China. Da warst du ja auch, Eva.
Das hier hört sich an wie eine Kuhglocke, ist aber ein antikes Kräuterwalzenmalwerk zum Herstellen von Medizin. Es ist ein längliches, nach unten hin spitz zulaufendes Gefäß aus Metall und darin konnten früher getrocknete Kräuter und Zutaten aus der traditionellen chinesischen Medizin fein gemahlen werden, indem man mit der Hand eine Walze in dem Gefäß hin und her geschoben hat. In Shanghai hat uns das Apothekerin Mao Mao gezeigt. Heute wird das jetzt nicht mehr auf diese Weise gemacht. Und auch sonst ist alles sehr modern und kommerziell in dieser Apotheke. Es gab zwar noch einen mehr als 100 Jahre alten traditionellen Apothekerschrank als Ausstellungsstück mit so hölzernen kleinen Schubladen, wo früher die Medizin aufbewahrt wurde. Auch hier können wir mal hören, wie sich das so anhört. Ein richtig massiver Schrank. Aber heute gibt es große Glasvitrinen, in denen alle Produkte offen präsentiert werden zum Verkauf. Darin sind dann zum Beispiel in Plastik verpackte Ginsengwurzeln oder dieser Raupenpilz aus Tibet. Also ein Pilz, der im Innern von Raupen wächst und der neben der Potenz auch Lunge und Leber stärken soll. Und übrigens mega teuer ist. Eine Schachtel, so groß wie eine Schokopralinen-Schachtel, aber mit getrockneten Raupen eben drin, kostet in der Apotheke umgerechnet mehr als 3.000 Euro.
Boah, okay, das ist schon echt viel. Ich kann mich auch daran erinnern, dass manche Zutaten echt teuer waren, als ich mal in einer Apotheke war. Aber da fragt man sich natürlich, wer soll sich das leisten können?
Ja, habe ich mich auch gefragt, aber Mao Mao, die Apothekerin, meinte, Leute, die wirklich Beschwerden haben, zum Beispiel mit der Lunge, die würden drauf setzen und sei auch nur so teuer, weil es original aus Tibet kommt. Es gibt auch andere Schachteln mit diesen Raupen für zum Beispiel umgerechnet knapp 40 Euro, die seien dann aus anderen Landesteilen Chinas, zum Beispiel aus Qinghai. Außer diesem Raupenpilz gab es auch noch andere für mich sehr kuriose Dinge. Die Apothekerin Mao Mao hat mir zum Beispiel im Museumsbereich der Apotheke ein Hirschgeweih gezeigt und auch einen Gallenstein vom Pferd.
Wenn
Die Apothekerin Mau Mau sagte dann, das Geweih wird in Scheiben geschnitten und diese Scheiben würden dann normalerweise in Wein eingeweicht und dann getrunken. Für Männer könne das Trinken davon die Nieren stärken und auch die Potenz erhöhen, sagt sie zumindest.
Also es geht ganz schön oft um Potenz, muss ich sagen. Ob das Hirschgeweih wirklich hilft, das ist, sag ich mal, umstritten. Wissenschaftliche Belege gibt es dafür nicht.
Was ich auch ganz interessant fand, war, dass die Apotheke sich heutzutage an junge Zielgruppen anpasst. Also typische Kunden, meint Mau Mau, seien eher über 40, wenn Gesundheitsprobleme so anfangen und Leute Nahrungsergänzungsmittel nehmen und so weiter. Und für die junge Zielgruppe gab es auch so Plastikkapseln, wie man sie auch in Family Mart zum Beispiel sieht für Instant-Kaffee.
Das ist ein neues Produkt, das ist gerade erschienen, der Ren-Shen-Dong-Gan-Fen.
Das sei ein neues Produkt in der Apotheke, frisch auf dem Markt in diesem Jahr. Gefriergetrocknetes Ginseng-Pulver, das man einfach wie Instant-Kaffee aufmachen kann, mit Wasser aufgießen kann und dann trinken kann. Und so kann man sich dann schnell einen Ginseng-Tee mit roten Früchten machen, praktisch für den Alltag. Und wohl ein Beauty-Rezept soll gut für die Haut sein.
Also ein TCM-Drink für den Alltag würde ich auch probieren. Aber bei den tierischen Sachen, da bin ich schon etwas skeptisch. Eine persönliche Anekdote. Meine Oma hat mir früher zum Beispiel öfters mal so eine süßliche Suppe gekocht mit etwas weißem Gelatinmäßigem drin. Und ich dachte immer, es wäre eine Pilzart. Und das hat eigentlich auch ganz gut geschmeckt. Irgendwann habe ich erfahren, dass es die Nester von Salanganen sind, einer Vogelart der Segler. Die Nester bestehen aus dem Speichel der Vögel, das ist ein Eiweißmix, aber die Wirkung dieser Nester ist wissenschaftlich nicht belegt. Und dazu kommt noch, sie sind mega teuer. Bis zu 100 Euro für eine Schale Suppe kann man im Restaurant zahlen. Also es hat dann auch noch richtig Prestige. Außerdem werden auch bei dem Abbau dieser Nester zum Teil auch die Brutplätze zerstört. Und da landen wir bei dem Thema Artenschutz. Wie stehen die Betreiber der Apotheke zu diesem Thema?
Ja, Artenschutz gibt es in China und da gibt es Regeln für den Schutz von Wildtieren. Seit 1993 sind zum Beispiel Tigerknochen im Rahmen von TCM verboten. Und auch das Schuppentier, das Pangolin, welches als Delikatesse und Wunderheilmittel gilt, ist in China geschützt. Im Jahr 2020, also vor 5 Jahren erst, wurde es von der Liste für Rohmaterialien für TCM gestrichen.
Das ist Bauhudong. Ich bin jetzt, wir haben es gezeigt. Weil es vorher noch nicht Bauhudong war,
Mau Mau sagt dazu, ja, es sei geschützt und sie würden das in der Apotheke nur im Museum ausstellen. Heute wäre das nicht mehr genutzt. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit, denn letztes Jahr hat China eine Quote eingeführt, dass doch pro Jahr 1 Tonne Schuppentiere für medizinische Zwecke verwendet werden dürfen. Ich habe gelesen, dass das etwa 2000 Tieren gleichkommt, was Tierschützer alarmiert. Das Schuppentier ist nämlich vom Aussterben bedroht, ist international geschützt und gleichzeitig das weltweit am meisten illegal gehandelte Tier.
Dass es die Pangolins immer noch für TCM-Zwecke gibt, das zeigt vielleicht auch, wie stark sich manche Überzeugungen halten. Wichtig ist uns an dieser Stelle zu sagen, wir wollen die traditionelle chinesische Medizin nicht verteufeln. Also auch wenn für viele ihrer Anwendungen es nicht immer wissenschaftliche Belege gibt, ist uns bewusst, dass es in der TCM für viele Menschen auch eine große Hoffnung steckt und dass es viele persönliche Geschichten von Heilung gibt. Und deswegen sehen wir uns nicht in der Position, über persönliche Erfahrungen zu urteilen. Unser Ziel hier im Podcast ist es, kritisch hinzuschauen, mit Respekt und vor allem schauen wir auf die Bedeutung von TCM heute. Eva, du lebst ja jetzt schon einige Jahre in Shanghai. Hast du dich selbst schon einmal mit traditioneller chinesischer Medizin behandeln lassen?
Ja, mit Akupunktur. Das war im vergangenen Jahr. Da habe ich das gemacht, weil ich nach einer Gesichtsrose mehrere Wochen lang Schmerzen hatte und nicht die ganze Zeit Schmerzmittel nehmen wollte auf eine unbestimmte Zeit. ich wollte auch wieder arbeiten gehen und habe deswegen alles ausprobieren wollen. Und ich denke, es hat tatsächlich geholfen. Ich hatte allerdings auch gleichzeitig vieles andere ausprobiert. Ich habe antiviralen Tee getrunken. Ich habe Reiki, eine japanische Heilmethode mit Händeauflegen ausprobiert. Also ich war wirklich ein bisschen verzweifelt und am Ende hat irgendwas von dem geholfen. Vielleicht auch die Kombination. Egal was es war, ich war einfach froh, keine Schmerzen mehr zu haben.
Ja, das kann ich verstehen. Du konntest ja auch mit einem Arzt für TCM in Shanghai sprechen. Welchen Stellenwert hat TCM denn im Vergleich zur Schulmedizin in China?
Ja, interessanterweise spricht man hier in China nicht von Schulmedizin, sondern von westlicher Medizin, also der Medizin, die aus dem Westen, aus dem Ausland kommt, als Kontrast zur traditionellen chinesischen Medizin. Natürlich, wenn man hier in China ins Krankenhaus geht, ist das heute weitestgehend auch Schulmedizin. Man hat aber die Option, auch im Krankenhaus in das Behandlungszimmer eines TCM-Doktors zu gehen. Und ich habe eben auch hier einen Arzt gefragt nach der Bedeutung von TCM. Xu Haoqing hat mehr als 17 Jahre lang Erfahrung als Arzt in traditioneller chinesischer Medizin. Er arbeitet in zwei Privatkliniken in Shanghai, einer ausländischen und einer, wo eher die gut betuchten Shanghaier hingehen. Und er meint, dass TCM manchmal eine ergänzende Rolle spielen kann. Also wie gesagt, ergänzende Eigenschaften, aber er meint auch, dass TCM in manchen Fällen auch eigene Eigenschaften habe und auch dort helfen könne, wo Schulmedizin an Grenzen stoße, wie zum Beispiel bei der Schmerztherapie. Wie wichtig TCM in China ist und welche Bedeutung die Regierung ihr beimisst, das habe ich während der Corona-Pandemie erlebt. Wir in Shanghai wurden nämlich zum Beispiel während des Lockdowns von der Regierung unter anderem sowohl mit Ibuprofen als auch mit TCM-Medikamenten eingedeckt.
Wir werden später auch nochmal in dieser Folge über die ergänzende Rolle von TCM sprechen. Eva, jetzt hast du Covid erwähnt und da muss ich an die Diskussion bei uns um Tierprodukte denken. Also die Tierprodukte seien ja anfällig für Krankheiten und Pandemien. Wie ist es denn in China? Also hat sich das Bewusstsein für traditionelle chinesische Medizin insgesamt gewandelt? Was ist dein Eindruck?
Nicht im kritischen Sinn ist mein Eindruck, sondern eher, dass TCM sogar populärer geworden ist. Auch der TCM-Doktor meinte, dass immer mehr junge Leute TCM in Anspruch nehmen. Dazu gehören Akupunktur, Massagen, Kräutertees und auch Cupping, also modernes Schröpfen mit kleinen Tassen auf der Haut, durch die ein Unterdruck entsteht. Ein Nebeneffekt davon sind unschöne Blutergüsse und die sehe ich in der Tat häufiger auch bei jungen Leuten hier. Was die mögliche Ursache der Covid-Pandemie angeht, womöglich auf einem Wildtiermarkt in Wuhan. Da hatte Chinas Staats- und Parteiführung das ja immer abgewehrt, Untersuchungen verhindert und das bis heute auch nicht aufgearbeitet. Stattdessen hatte China mit dem Finger auf andere gezeigt, Ausländer hätten das Virus nach China gebracht, sogar Pakete aus dem Ausland wurden damals beschuldigt. Also die Propaganda hier war so stark, dass Wildtiere in dem Zusammenhang in der öffentlichen Wahrnehmung in China de facto keine Rolle gespielt haben.
Zu der Aufarbeitung von der Corona-Pandemie haben wir übrigens auch eine Folge gemacht, also hört da gerne rein. Zurück zu Eva. Traditionelle chinesische Medizin ist in China also auch eine hochpolitische Sache, oder?
Ja, in China wird TCM von der Regierung gefördert. Staats- und Parteichef Xi Jinping hat mal gesagt, man müsse die traditionelle Medizin stärken. Und damit knüpft Xi an Mao Zedong an. Von dem gibt es eine berühmte Kalligrafie. Er schrieb, chinesische Medizin ist ein großes Schatzhaus, das wir gründlich ans Licht holen und weiterentwickeln sollten. Und wegen Mao gilt TCM also schon seit den ersten Jahren der Volksrepublik als wichtig.
Dankeschön, Eva Lambi-Schmidt in Shanghai. Also die traditionelle chinesische Medizin hat einen hohen Status in China und wird von vielen geschätzt. In Deutschland sieht man in Städten mittlerweile ja auch hier und da eine TCM-Praxis. Und wie verbreitet TCM in Deutschland ist und wie hilfreich es sein kann, darum geht es jetzt. Aus einer Apotheke für traditionelle chinesische Medizin in Shanghai in eine TCM-Praxis in Bonn. Mit Cui Mu von der Deutschen Welle. Hallo Cui Mu.
Hi.
Du hast dir eine TCM-Praxis in Bonn anschauen können. Wie sieht es da drin aus?
Optisch ist es ganz ähnlich wie bei jedem Hausarzt oder Ärztin. Rezeption, Wartezimmer, Behandlungszimmer, Besprechungszimmer. Drin gibt es eine Behandlungsliege, einige Schränke und in dieser Praxis gibt es eine infrarote Lampe, die bei Akupunkturtherapie eingesetzt wird, um bestimmten Körperbereich zu erwärmen.
Es ist eine chinesische Therapielampe, auch als Heillampe. Die ist beschichtet mit 33 verschiedenen Mineralien. Ne? Und das hat eine sehr wohltuende und auch aus chinesischer Sicht nährende und heilende Wirkung auf den Körper.
Ja. Das ist Dr. Dieter Künz. Er hat früher an Uni Bonn eigentlich ganz normale Humanmedizin studiert und betreibt aber mehr als 20 Jahre in Bonn eine Akupunktur- bzw. TCM-Praxis. Er erzählt auch von Anekdoten über diese 33 Mineralien, die angeblich Stallarbeiter gesünder machen sollen und deswegen würde auch Akupunktur Patienten gut tun.
Akupunktur ist übrigens eines der 5 Hauptmethoden von TCM. Bist du bei der Infrarotlampe nicht skeptisch geworden, weil sie klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein?
Doch, insbesondere bei dieser 33 Mineralienbeschichtung. Aber ich wollte nicht zu schnell urteilen und habe mir die Modellkennzeichnung der Infrarotlampe gemerkt. Und im Internet habe ich die Webseite der Hersteller durchgelesen, natürlich alles auf Chinesisch, dass diese Mineralienbeschichtung bestimmte Infrarotwellenlänge rausfiltern sollte, um die Erwärmung angenehmer zu machen für Patienten. Und chinesische Wunderlampe nennt sie sich, so die Herstellerwebseite.
Chinesische Wunderlampe sogar? Also so ganz überzeugt bin ich noch nicht.
Also bin ich auch nicht. Skeptisch bin ich immer noch. Vielleicht etwas weniger, weil diese Erklärung mit Wellenlänge etwas plausibler als diese Mineralien, die wundersam gewirkt haben auf Stahlarbeiter. Aber zurück zur Praxis. Ich habe die in der Mittagspause besucht und die Assistentin von Herrn Künz hat Muskelverspannung im Nackenbereich. Daher legte sie sich hin und ist quasi jetzt eine Patientin. Und Herr Künz packt einige Akupunkturnadel aus und sticht sie an Füßen, Handgelenke und Stirnbereiche leicht ein, aber nicht im Nacken selbst.
Ja, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass die Patientins Gesichtsausdruck wirkt gerade nicht besonders entspannt aus.
Ist das einfach nur mein Gesicht.
Okay.
Also mir geht's gut.
Okay.
Also es tut jetzt auch nicht weh oder so.
Im Regelfall, wir merken es nur am Anfang was, ja. Ne, wenn man da stimuliert oder so, ne? Oder eben diese sedierenden Techniken macht und der Rest, das ist eben ein angenehmes Durchströmungsgefühl so, ne? Und mit der Zeit werden die Leute dann immer entspannter oder schlafen ein.
Herr Künz zieht dann die Infrarotlampe näher an seine Assistentin, also die Patientin. Sie soll jetzt mit den 5 Nadeln etwa 20 Minuten liegen.
Okay, also ich war noch nie selbst in einer Akupunkturpraxis und das klingt schon interessant. Aber Tsui-Mu, wie verbreitet ist TCM insgesamt in Deutschland?
Ich habe zwar recherchiert, aber leider keine offiziellen Zahlen, wie viele TCM-Praxis es in Deutschland gibt, gefunden. Schätzungen zufolge mehr als 50.000 in Deutschland. Und wenn man in einer mittelgroßen Stadt wie Bonn nach Akupunkturpraxis googelt, findet man schon Dutzende. Patienten fehlen denen offenbar nicht, obwohl die Kosten meistens nicht von Krankenkasse übernommen werden. Mit einer Patientin habe ich vor der Praxis gesprochen.
Egal, was ich für Probleme habe, ob es, weiß ich nicht, Rückenschmerzen ist oder Allergie ist oder auch wenn irgendwas auf der Seele ist, der kriegt das mit seinen Nadeln gut hin.
In der Bonner Praxis von Dieter Künz wird unter anderem Akupunktur angeboten. Das ist wohl auch die beliebteste TCM-Therapie in Deutschland. Außerdem gibt es natürlich auch Tui Na, also eine Art von chinesischer Massage, Arzneimitteltherapie, also Kräutertherapie, und Diätetik, die die Ernährung anpasst.
Und auch die gehören ja zu den 5 Hauptmethoden von TCM. Aber wer darf denn TCM in Deutschland überhaupt praktizieren?
Boah, das ist kompliziert. Deswegen habe ich mit TCM-Expertin Susanne Roth-Goldbrunner von der Uniklinik Köln gesprochen.
Also bei den Ärzten ist es so, es gibt entsprechende Weiterbildungsschulen wie die SMS oder die DECFA und auch noch andere. Die sind zertifiziert. Die bilden einen Ausbildungsgang an, der von den Landesärztekammern vorgeschrieben wird. Da wird vorgeschrieben, was unterrichtet werden soll, in welchem Umfang. Und am Ende kann man dann bei der Landesärztekammer eine Zusatzbezeichnung machen für traditionelle chinesische Medizin. Das ist die eine Schiene. Das war über viele Jahre so.
Neben dieser Weiterbildungsschiene bieten manche Unis mittlerweile auch TCM-Studiengänge an. Außerdem dürfen in Deutschland auch Heilpraktiker und Krankenschwester TCM wie Akupunktur praktizieren, die müssen aber eine entsprechende Weiterbildung gemacht haben. Das ist übrigens in anderen EU-Ländern nicht so. Dort dürfen nur ausgebildete Ärzte TCM machen.
Okay, also Zusatzausbildungen und Programme gibt es hier in Deutschland zu TCM und an einigen wenigen Unis kann man es auch studieren. Aber es gibt ja auch kritische Töne zu traditioneller chinesischer Medizin. Konnte dir, Cui Mu, jemand sagen, wie gesichert das Ganze ist?
Darüber habe ich auch mit der TCM-Ärztin Ruth Goldbrunner geredet. Ein wesentliches Problem sei, dass die Evidenzprüfung auf schulmedizinische Therapie ausgelegt ist, die aber völlig anders als TCM ist. Das mache es schwierig, ihre Wirksamkeit in klinischen Studien zu belegen. Frau Roth-Goldbrunner meint, TCM-Therapien sind sehr individualisiert. Wenn jemand zum Beispiel ein kaputtes Knie hat, bekommt nicht jede Person die gleiche Behandlung. Es macht schon einen Unterschied, ob der Patient zusätzlich hustet oder Kopfschmerzen hat.
Das ist also eine ganz andere Art, die Patienten zu behandeln. Und wenn ich jetzt in der TCM Studien machen möchte, die in einigermaßen in Kohorten aufgeteilt sind, wo man einigermaßen alles gleich macht, dann brauche ich unendlich viele Patienten, weil Sie können sich vorstellen, wie lange das dauert.
Das heißt, wenn man gängige klinische Studien über hochindividualisierte TCM-Therapie führt, wäre das unfassbar teuer. Aber sie erzählt mir auch, es gibt mittlerweile schon einige Studien, die doch bewiesen haben, dass manche TCM-Therapien effektiver als Placebo sind und dass individualisierte besser als Standardtherapien sind.
Okay, aber heißt es dann jetzt, dass TCM doch eine Wunderwaffe ist irgendwo?
Nein, eindeutig keine Wunderwaffe, sagt auch Frau Roth-Grundbrunner. Sie behandelt übrigens in der Kölner Uniklinik Krebspatienten komplementär mit TCM, das heißt ergänzend mit TCM.
Da gibt es ja auch zum Beispiel eine Auswertung mehrerer Studien über die Astragalus-Wurzel in der traditionellen chinesischen Arzneimitteltherapie. Und da hat man herausgefunden, dass diese Wurzel bei Patientinnen mit kleinzelligem Lungenkrebs das Sterberisiko innerhalb eines Jahres um rund ein Drittel senken konnte und die Wirksamkeit der Chemotherapie auch verbessern konnte, ohne dass es zusätzliche Nebenwirkungen gab. Und die Vermutung ist, dass die Astragalus-Wurzel das Immunsystem stärkt.
Ja, genau. Diese Studie hat bewiesen, dass TCM eine sinnvolle Ergänzung zur schulmedizinischen Therapie ist. Und Frau Roth-Goldbrunner betonte, eine Erkältung könne man gerne nur mit TCM behandeln, aber wenn es um eine schwere Krankheit wie Hirntumor geht, das solle man nicht nur mit TCM behandeln.
Weil ich glaube, dass die Therapien heutzutage so gut sind, dass man das einfach gar nicht weglassen sollte. Wenn die Patienten Nebenwirkungen haben, dann kann man die Nebenwirkungen meistens so gut reduzieren, dass es relativ wenig Probleme gibt, wenn man die TCM dazu kombiniert. Und damit kriegt man die Patienten so gut durch die Therapie meistens, dass es dann auch von dem Patienten toleriert wird. Also ich lehne aus den Gründen eine reine TCM-Therapie ab, weil ich da einfach zu wenig Evidenz habe.
Okay, und auch hier sagt Frau Roth-Goldbrunner also, dass TCM ihre Grenzen hat.
Genau, und ich habe auch erwähnt, dass es in China oft Kritik an TCM gibt, dass viele Therapien nicht besser als Placebo seien. Und dann sagt sie mir, Placebo-Effekte sind nicht per se eine schlechte Sache.
Ich kann nur sagen, ja, alle Medizin hat einen Placebo-Effekt selbstverständlich dabei und eigentlich ist es schade, dass wir den nicht mehr nutzen. Also Placebo bedeutet letztendlich, dass der Patient in irgendeiner Form etwas in sich selber reguliert, was dazu führt, dass es ihm besser geht. Und warum soll er das nicht tun? Also was ist daran schlecht? Eigentlich nichts.
Das entspricht übrigens auch dem Grundkonzept von TCM, dass Gesundheit als etwas Ganzes verstanden wird, Es geht nicht darum, ob eine einzelne Therapie hohe Wirksamkeit hat, sondern ob es dem Körper und Seele insgesamt besser geht.
Diese ganzheitliche Sicht hat ja aber auch umstrittene Seiten, besonders wenn Praktiken mit tierischen Produkten ins Spiel kommen. Also wir hatten ja bei Eva eben schon darüber gesprochen und ich gehe davon aus, dass diese tierischen Bestandteile, die es in China gibt für die traditionelle chinesische Medizin, dass sie in Deutschland nicht eingesetzt werden?
Nein, gar nicht. Also in Europa dürfen solche Zutaten mit geschützten Tieren oder schadstoffhaltige Pflanzenmittel überhaupt nicht eingeführt werden. Es gibt ein Zertifizierungs- und Prüfungsverfahren.
Aber trotzdem müssen ja die TCM-Mitarbeitenden an bestimmte pflanzliche Zutaten kommen. Wie funktioniert das denn dann?
Viele kommen tatsächlich aus China importiert. Aber mittlerweile gibt es auch Bestrebungen, europäische Kräuter, also einheimische Pflanzenmittel, ins TCM-System aufzunehmen.
Ja, meine Verwandten haben auch immer sehr auf die pflanzliche Vorgehensweise auch geschwört. Und die haben auch immer gesagt, traditionelle chinesische Medizin wirkt, aber eben halt langsamer. Moderne Medizin wolle ja alles sofort mit OPs lösen. Die Frau Roth-Goldbrunner hat ja TCM als Zusatzausbildung gemacht. Wo sieht sie Potenzial, wo man TCM und moderne Medizin verbinden kann?
Wir haben eben schon gehört, dass Frau Roth-Goldbrunner in der Onkologiestation, also in der Krebsmedizin, arbeitet und mit TCM-Therapien die schulmedizinische Behandlung ergänzt. Manchmal geht es darum, die Nebeninfekte oder Schmerz durch zum Beispiel Chemotherapie zu lindern, aber auch darum, die regenerative Phase danach zu unterstützen, nämlich die Lebensqualität zu steigern. Sie hat auch erzählt, wie sie am Anfang der ärztlichen Karriere zu TCM kam. Sie hat damals in der Anästhesie gearbeitet und konnte bei manchen Patienten die Schmerz einfach nicht lindern.
Mein Oberarzt war sehr innovativ und er hat dann gesagt, wir schicken die jetzt mal zur Akupunktur und gucken, was passiert. Und die hat mit chinesischer Medizin sehr viele dieser Patienten, die für uns nicht behandelbar waren, tatsächlich sehr gut hinbekommen und einer davon war mein Papi.
So hat sie angefangen, TCM zu lernen und für sie ist TCM von Anfang an eine wichtige Ergänzung zu moderner Schulmedizin. Es geht fast immer um gute Mischung, gute Kombination. Das ist übrigens jetzt auch in China so.
An Cui Mu die Abschlussfrage. Würdest du bei einer Krankheit eine TCM-Ärztin oder einen TCM-Arzt besuchen?
Momentan eher nicht. Nicht nur, weil die Krankenkasse nicht zahlt, sondern auch wegen vieler Unklarheiten aus Ansicht der modernen Wissenschaft. Wenn aber viel mehr geforscht wird, das heißt, wenn wir deutlich mehr als jetzt von dieser TCM-Schatzkammer wissen, was wirklich Perle ist und was eigentlich nur Quatsch ist, dann liebend gerne. Das erwarten wir auch von der Wissenschaft.
An Eva Lambi-Schmidt in Shanghai die Abschlussfrage. Was kann man von traditioneller chinesischer Medizin mitnehmen?
Also ich persönlich habe mitgenommen, dass es schon eine Ergänzung sein kann zur Schulmedizin und dass man auch mal was ausprobieren kann. Ich denke immer, wenn es nicht schadet, warum nicht? Ich finde es auch schön, unserer Ernährung, also das, was wir unserem Körper geben, mehr Bedeutung beizumessen für unsere Gesundheit. Es gibt ja viele Ernährungskonzepte und ich finde auch, dass TCM einen guten Ansatz zu guter Ernährung bietet und zu guten Nährstoffen. Wenn man das als Mindset sieht für gute Ernährung, kann es dem Körper sicher mehr Energie geben und positive Effekte auch haben. Und auch die Psyche spielt ja eine Rolle. Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass durch die positive Erwartung Schmerzmittel doppelt so stark wirken. Es macht also einen Unterschied, wenn wir einer Behandlung gegenüber positiv eingestellt sind.
Übrigens, die chinesische Wissenschaftlerin Tu Youyou hat den Stoff Artemisinin entdeckt. Und den hat sie aus einer Heilpflanze der traditionellen chinesischen Medizin, dem einjährigen Beifuß, gewonnen. Und damit hat sie Millionen Malariakranken das Leben gerettet. Für ihre Forschung hat sie 2015 den Nobelpreis für Medizin bekommen. Wenn euch Weltmachina gefällt, lasst uns gerne ein Like da. Bei Anregungen, Lob und Kritik könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an weltmachtchina@ www.ard.de. Und am Schluss, wie immer, ein Podcast-Tipp von uns. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die geht ja gerade rasend schnell. Und damit ihr da nicht den Überblick verliert, empfehlen wir euch den KI-Podcast von der ARD. Hier halten euch die Hosts Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub zum Thema KI auf dem Laufenden. In der aktuellen Folge geht es um den KI-Umgang China versus USA. Der KI-Podcast ist in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Genauso wie unseren Podcast Welt macht China. An dieser Folge haben mitgearbeitet Eva Lambi-Schmidt, Zui Mu, Astrid Freieisen und ich, Joyce Lee. Vielen Dank auch nochmal an unsere GesprächspartnerInnen in Deutschland und in China. Technik und Ton, Tom Meges und Hendrik Fano. Cool, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge.